Meine Damen und Herren, der Reichstag tritt in einer Situation zusammen, in der die Krise des zusammenbrechenden Kapitalismus große Schichten des werktätigen Volkes auch in Deutschland mit furchtbarem Leiden überschüttet. Das Gebot
der Stunde. Das Gebot der Stunde
ist die Einheitsfront aller Werktätigen,
um den Faschismus zurückzuwerfen, um damit den Versklavten und Ausgebeuteten die Kraft und die Macht ihrer Organisation zu erhalten. Ja, sogar ihr bedrohtes physisches Leben. Das war der 30. August 1932. Ich habe damals den Reichstag als Alterspräsidentin eröffnet, war ja schon 75 Jahre alt. Es war meine letzte Rede. Und eine Herzensangelegenheit, in diesem historischen Moment dort zu sprechen. Bin von hier in Birkenwerder nach Berlin gefahren. Kostja, mein lieber Sohn, hat mich begleitet und gestützt. Ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben, dass politisch rivalisierende Linke sich zusammentun, um die Machtübergabe an die Faschisten zu verhindern.
Gleich nach Clara Zetkins Rede wurde der Reichspräsident gewählt. Hermann Göring gewann.
Göring. Wir wissen heute, was er wenig später zu verantworten hatte. Gleichschaltung, Verfolgung politischer Gegner, Gestapo, erste Konzentrationslager.
Wenn ich in Birkenwerder aus dem Bahnhof komme, um zu Claras ehemaligem Haus zu gehen, so wie wir das jetzt zusammen machen, dann sehe ich dieses Mahnmal für die Opfer des Faschismus und denke an diesen Moment, als sie die Wahl Hermann Görings verkünden musste.
Meine Damen und Herren, unser gewählter Präsident des Reichstags wird seines Amtes weisen.
Unglaublich müde fühlte ich mich in dem Moment. Wir hatten wieder einmal etwas verloren. Aber es ist nicht meine Art aufzugeben. Es gab viele Momente in meinem Leben, in denen ich kurz davor war. Doch selbst als Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet wurden, meine geliebte Rosa, selbst da bin ich aufgestanden und habe weitergekämpft. Ich habe mir gesagt, jetzt erst recht. Oh, jetzt habe ich euch aber ganz schön vollgequatscht und ihr wundert euch vielleicht, wer ich eigentlich bin. Ich bin Clara Zetkin, fast ein Jahrhundert später. Und natürlich bin ich es nicht. Mein Name ist Della Dabulamanzi und ich spreche hier Clara. Ich fühle mich in sie hinein und frage mich, woher sie all diese Power genommen hat. All diesen Mut. So vielseitig war sie, diese Kämpferin. Clara war auch alleinerziehende Mutter.
Mutter, Journalistin, Autorin, Feministin, Rednerin, Sozialistin, Kommunistin, Freundin, Geliebte, Pazifistin, Pädagogin, kämpferische Rebellin, im Privaten wie Politischen. Clara Zetkin war unglaublich vielseitig und sie hat hart für ihre Überzeugungen gearbeitet. Workaholic, würde man heute sagen. Unermüdlich war sie und unbequem. Sie war eine mitreißende Rednerin, leidenschaftlich.
Aber ich war auch voller Selbstzweifel.
Es gibt diese Fotos von Clara auf einer Kundgebung nach der Ermordung des Kolonialkritikers Matthias Erzberger durch Nazis 1921. Da ist sie schon Mitte 60. Sie steht dort in einem weißen Mantel, das ebenso weiße Haar zurückgebunden, auf einer Art Tribüne. Neben ihr einige Männer, vor ihnen die Menschenmenge. Claras Fäuste sind geballt, die rechte hält ein Papier vor ihrer Brust fest, Die linke reckt sie sprechend nach vorn. Ebenso das Kinn. Eine wahnsinnige Dynamik und Kraft steckt in ihrer Haltung. Die Augen leuchteten, die Wangen glühten. So wurde sie mal beschrieben. Sie war wohl kaum zu stoppen in ihrem Schaffensdrang.
Die Revolution habe ich Samstag bei den Soldaten mitgemacht. Dann Sonntag endlose Besprechungen und Sitzungen ohne Ergebnis und Wert. Montag war ich im Kriegsgefangenenlager Ulm, um die armen Teufel aufzuklären und zu beruhigen. Man fürchtete, sie würden ausbrechen und die Militärgewalt war entschlossen, jede Auflehnung mit Maschinengewehren niederzukatetschen. Ich hielt 5 Reden im Freien vor Franzosen, Italienern, Rumänen und Serben, Russen und den deutschen Wachmannschaften. An diesem Tag noch 2 kurze Reden, in Ulm auf dem Münsterplatz und in Göppingen auf der Straße unter den Jahrmarktsbuden. Ich kam todmüde und heiser heim.
Clara war nicht nur von diesen Revolutionstagen 1918 müde. Die letzten Jahre waren unglaublich aufreibend gewesen. Sie hatte viel Energie in den Kampf gegen den Krieg gelegt, Reden gehalten, Frauenkonferenzen organisiert. Und dazu noch ging ihre Beziehung mit dem 18 Jahre jüngeren Maler Friedrich Zundel in die Brüche. Das muss eine schwere Zeit gewesen sein. Mit 60 wieder solo. Und das in einer politisch so schweren Zeit. Seit 1914 steckte sie in harten Auseinandersetzungen mit ihren Parteigenossen.
Beinahe wahnsinnig geworden bin ich, als meine sogenannten Genossen damals für die Kriegskredite gestimmt haben. Diese mordspatriotische Gesinnungstüchtigkeit. Ich bin Sozialistin, Internationalistin. Da passt kein imperialistischer Krieg im Namen des Vaterlandes in den Schuh. Denn nicht die Verteidigung des Vaterlandes, seine Vergrößerung ist der Zweck dieses Krieges.
Ah, hier ist es. Das sogenannte Berner Flugblatt, das Clara 1915 im Rahmen einer internationalen sozialistischen Frauenkonferenz gegen den Krieg verfasst hat. Und das in den ja damals kriegsführenden europäischen Ländern illegal verbreitet wurde. Frauen des arbeitenden Volkes. Wenn die Männer töten,
so ist es an uns, für die Erhaltung des Lebens zu kämpfen. Wenn die Männer schweigen, so ist es unsere Pflicht, erfüllt von unseren Idealen, die Stimme zu erheben.
Clara handelte sich wegen ihrer klaren Antikriegshaltung und vielleicht auch dem feministischen Ton dabei massive Kritik in der SPD-Führung ein. Und Ärger mit dem Staat. Sie saß für 2,5 Monate wegen versuchten Hochverrats im Gefängnis. Entlassen wurde sie wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes.
Wie das mit der SPD und uns weiterging, wisst ihr ja. 1917 gründeten wir, also Rosa, Karl, andere Spartakisten und ich die USPD. Daraufhin verlor ich meinen Redaktionsposten in der Gleichheit.
Nach 27 Jahren als Redakteurin bei der Gleichheit, der sozialdemokratischen Frauenzeitung, wurde Clara aufgrund ihrer politisch unbeugsamen Haltung abserviert. Ihre Reaktion war stolz. Ihr Brief ist am 18. hier eingetroffen, ich habe seinen Inhalt zur Kenntnis genommen und verzichte auf eine Auseinandersetzung mit Ihnen, zu der Ihr Schreiben und Vorgehen Anlass geben könnte. Ende. Ohne Gruß.
Sie wirkt immer so stark, so unerschrocken, die Clara.
Und manchmal auch hart.
Ich meine, mit fast 60 im Knast zu sitzen, den Job zu verlieren, von den ehemaligen Genossen abgesägt zu werden. Kein Pappenstiel, oder? Es scheint aber, als gäbe es bei ihr immer nur den Weg nach vorn. Aber dahinter war auch eine ganz verletzliche Person, da bin ich mir sicher. Nicht ohne Grund war sie seit vielen Jahren immer wieder schwer krank.
Ja, heute würde man das vermutlich Burnout nennen, was sie schon 1906 beschrieb.
Ich selbst fühle mit jedem Tag mehr, dass die vollständige Ruhe eine Notwendigkeit für mich ist. Alles Unerwartete, alles, was mich in Berührung mit mehr Menschen bringt oder nicht mehr ganz im gewöhnlichen Gleise geht, bringt mich außer Rand und Band und macht mich krank.
Zu diesem Zeitpunkt war ihre Gesundheit schon stark beeinträchtigt. Sie hatte Herzbeschwerden, Augenoperationen und hat trotzdem immer weitergemacht.
Was sollte ich auch anderes tun, als weitermachen? Ich war Mutter, berufstätig und überzeugte Aktivistin. Die Frauenarbeit abzuschaffen oder auch nur beschränken zu wollen, das läuft darauf hinaus, die Frau zu dauernder ökonomischer Abhängigkeit, zu gesellschaftlicher Knechtung und Ächtung, zu Prostitution in und außerhalb der Ehe zu verurteilen.
Ihr selbstbestimmtes Leben hat viel von ihr verlangt. Es gibt diesen Brief aus der frühen Pariser Zeit, in dem Clara sich über die häusliche Situation beschwert. Ossip Zetkin, ihr damaliger Lebensgefährte und Vater ihrer Kinder, Maxim und Kostja, lebt zu dieser Zeit noch. Sie schreibt:
Ich bin Hofschneiderin, Köchin, Koch, Wäscherin etc.
Wäscherin.
Kurz Mädchen für alles.
Kurz Mädchen für alles.
Dazu kommen noch die beiden Pippetschlinge, die mir keine ruhige Minute lassen. Wollte ich mich in den Charakter von Louis Michel vertiefen, so musste ich Nummer 1 die Nase putzen. Hatte ich mich zum Schreiben gesetzt, so hieß es Nummer 2 abfüttern. Dazu noch die Misere eines Bohemenlebens. Das klingt wie bei mir in den Zeiten von Homeoffice und Homeschooling.
Kurz nach Ossips Tod, die Kinder waren 5 und 6 Jahre alt, da hielt Clara ihre erste Rede. Geschrieben hatte sie schon viel, aber nun stieg sie auf die Bühne. Ein flammender Appell für die Frauenerwerbsarbeit, ökonomische Unabhängigkeit. Das Thema begleitete sie ihr Leben lang. Sie lebte es und sie kämpfte dafür.
Ebenso wie für das Recht auf Scheidung, Abtreibung und für eine gerechte Teilung von Hausarbeit und Kindererziehung.
Und für die Liebe ohne Priester und Standesamt. Mit Ossip hatte sie ja in wilder Ehe gelebt. Und auch sich wenig um Meinungen geschert, als sie später als alleinerziehende Mutter eine Beziehung mit einem 18 Jahre jüngeren Mann hatte. Clara hatte eine sehr liebevolle Beziehung mit ihren Söhnen Maxim und Kostja. Kostja war ihr engster Vertrauter in den letzten Jahren und begleitete sie auf all ihren Reisen. Auch in den Reichstag 1932.
Was war es immer schön, wenn die beiden mich besuchten. In den Zeiten, in denen ich selbst noch im Garten buddeln konnte, da sehe ich meine 2 hübschen Leger auf der Treppe zum Haus lungern. Wir 3 im schnattrigen Gespräch über das Leben und die Welt. Ich liebte ihre Neugier und Lebhaftigkeit, schon als sie Kinder waren. Salondressierte Kinder sind uns greulich, habe ich allen immer gesagt.
Auf einem frühen Foto der 3 stehen die beiden Schuljungen neben der sitzenden Clara. Alle auf Augenhöhe. Die beiden lächeln. Fast ungewöhnlich für Kinderfotografien der Zeit, oder? Kostja hat seinen Arm um die Schulter der Mutter gelegt. Sie ist da mit ihnen. Keine Geste der Überlegenheit, wie so oft in den fotografischen Inszenierungen von Familien.
Kostja hat mir als Alterssitz dieses Haus in Birkenwerder gekauft. Erst wollte ich es ja nicht, wollte in der Stadt wohnen, immer mittendrin. Aber dann habe ich es genossen. Ein Haus mit sonnigen Zimmern und einem größeren, abgeschlossenen Garten, in dem ich spazieren, humpeln und eingepackt liegen kann. Auch solch alte politische Arbeitsmaschine wie ich bleibt doch schließlich ein Mensch.
Maxim und Kostja begleiteten Clara nach Archangelskoje bei Moskau, wo sie ihre letzten Monate im Sanatorium verbringt. Das Haus hier in Birkenwerder wurde 3 Monate vor ihrem Tod 1933 durchsucht und viele Briefe und Schriften beschlagnahmt. Das Haus dann von den Nazis enteignet.
Ob sie gerne hier ihren Lebensabend verbracht hätte? Ich stelle mir vor, wie sie im Garten eingepackt liegt. Wegbegleiterinnen und Freunde kommen sie besuchen und genießen mit ihr gemeinsam die Ruhe und Weite des Gartens. Es war ja nicht geplant, dass ich nicht mehr zurückkomme, als ich 1932 nach der Reichstagseröffnung nach Archangelskoje ging.
Wenn man heute von der Bank gegenüber Claras Haus in den Garten schaut, stehen links Clara Zetkin und Rosa Luxemburg als Statue. Die beiden Freundinnen einander zugewandt. Was wäre gewesen, wenn die beiden ihren Weg weiter gemeinsam hätten gehen können?
Wir hätten so viel geteilt. Hätten hier im Garten gesessen, den Vögeln zugehört, die du so geliebt hast. Hätten auf die Kämpfe geblickt, die, die wir verloren und die, die wir gewonnen. Und wir hätten auch gestritten. Du, als die viel Jüngere, hättest mir bestimmt die einen oder anderen Kopfschmerzen bereitet, politisch wie privat. So wie als du auf einmal mit meinem Kostja eine Liebe teiltest. Aber wir waren Freundinnen und Genossinnen und das hat sich unzertrennlich angefühlt. Ach, Rosa, Es ist eine Welt von Fragen, über die ich mich mit dir aussprechen müsste. Liebste Rosa, ich drücke dich fest, fest an mein Herz. Und wenn ich heute mein Leben von vorne anfangen sollte, es würde wieder von Anfang des Bewusstseins bis zuletzt Kampf und wieder Kampf sein. Gegen den Kapitalismus, gegen seine Weltordnung, gegen alle, die ihr dienen.